Zum dritten Mal jährt sich die Wiedervereinigung. Vermutungen und Befürchtungen betreffs anwachsendem Rassismus und fremdenfeindlicher Politik wurden von der Realität nicht nur eingeholt, sondern zumeist übertroffen. Die Realität 93 scheint nicht mehr viel mit der Vorvereinigungsrealität zu tun zu haben. Über die innenpolitische Situation im Jahre 3 des wiedervereinigten Deutschlands führten wir morgen ein Gespräch mit Oliver Tollmein, Konkretmitarbeiter und Autor verschiedener Bücher.
Nach Meinung von Oliver Tollmein hat die Linke hierzulande die nationalistische Kraft völlig unterschätzt und ist der Entwicklung stets hinterhergerannt.
Die Demonstration in Berlin, Hals, Maul, Deutschland, war ja für viele Gruppen der Anfangspunkt einer antinationalen Orientierung. Und in der ganzen Phase davor, wo sich abgezeichnet hat, dass es eine Wiedervereinigung geben wird, hat es eigentlich sehr wenig Widerstand von linker Seite gegeben. Da war eher beherrschend so eine Politik, ja Gott, Grenzziehung, was interessieren uns schon an staatliche Grenzziehung, wir sind sowieso eine antistaatliche Kraft. Das heißt, die Linke hat eigentlich insgesamt mit wenigen Ausnahmen die nationalistische Kraft total unterschätzt. Und es hat sich ja auch in der Zeit seitdem gezeigt, dass wir eigentlich immer so ein Jahr bis anderthalb zu spät gekommen sind. Und das, denke ich, hat was damit zu tun, dass der Zusammenhang von dem nationalistischen Engagement und nationalsozialistischer Geschichte, von dem Ende der Nachkriegsgeschichte in Deutschland, dass dieser historische Zusammenhang eigentlich in so einer klassischen linken Kritik, die sich nur als Kapitalismuskritik versteht, über Jahrzehnte viel zu kurz gekommen ist. So viel erstmal zur Linken. Und zur staatlichen oder gesellschaftlichen Seite in Deutschland denke ich, dass das Entscheidende ist, womit man sich auseinandersetzen muss, ist, dass eben dieses aggressive imperiale Gehabe in Deutschland, diese aggressive Politik nach innen, die sich mittlerweile, wie sich ja in der Debatte um UNO-Militäreinsätze zeigt, auch nach außen wenden wird, dass das eine Geschichte ist, die nur funktionieren kann in dieser Art und Weise, weil es ein hohes Maß an Übereinstimmung von Herrschenden und Beherrschten in diesem Land gibt. Das heißt, es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, dass wir Deutschen in der Welt was Besseres sind als irgendwelche anderen Länder und Nationen und dass wir einen Anspruch darauf haben, einen Platz an der Sonne zu behalten. Und ich denke, dieser gesellschaftliche Konsens ist es, der das absolut Dramatische in der augenblicklichen Situation ausmacht und gegen den noch viel zu wenig jetzt von linker Politik gemacht wird.
Die Vehemenz der rassistischen Angriffe, wie etwa in Hoyerswerda, Mölln, Rostock oder Solingen, waren zwar unerwartet, doch der Rechtsruck setzte nach Eindruck von Oliver Tollmein schon weit vor der Wiedervereinigung ein.
Also, dass das in dieser Vehemenz nicht direkt vorhersehbar war. Es ist andererseits aber auch, denke ich, relativ kurzschlüssig, weil Wahlerfolge von nationalsozialistischen Gruppierungen und rechtsextremen Parteien, weil Anschläge und Überfälle auf Ausländer und Ausländerinnen, auf Behinderte, ja nicht erst mit der Wiedervereinigung gekommen sind. Die Wiedervereinigung selber ist ja auch nicht der Anfangspunkt dieses absoluten Rechtsruckes, sondern die Wiedervereinigung stellt einen qualitativen Sprung dar. Die Tatsache aber, dass es eine Wiedervereinigung überhaupt geben konnte, dass tatsächlich in Deutschland dieses Moment, wir wollen diesen gesamtdeutschen, großdeutschen Staat, das Deutsche Reich restaurieren, dass das so stark war und politikbeherrschende Kraft werden konnte, zeigt, dass es eine ganz massive Rechtsentwicklung schon seit Mitte der 70er Jahre gegeben hat und dass sich eben ganz viele Elemente des Fortlebens des Nationalsozialismus in der Demokratie, hat Adorno das mal genannt, schon eigentlich den Nationalsozialismus immer überdauert haben. Ne? Also diese Kontinuität von nationalsozialistischem und demokratischem bundesrepublikanischem Deutschland immer da war. Und ich denke, diesen Zusammenhang muss man sehen. Und dann ist eben mit der Wiedervereinigung nicht was völlig Neues passiert, sondern es hat sich eine bereits existierende Entwicklung sprungartig dramatisch verschärft.
Im Mai 1993 wurde Artikel 16, das Grundrecht auf Asyl, faktisch abgeschafft. Eine Folge des Zusammenbruchs einer linksliberalen Öffentlichkeit, meint Oliver Tollmein. Eine Opposition, die stark an deutschen Befindlichkeiten und linksalternativen Besitzständen orientiert war, weniger an Bürgerinnenrechten.
Als Ursache für die relative Handlungsunfähigkeit der Linken auf den Rechtsruck sieht er weniger die Wiedervereinigung, sondern die fehlende Auseinandersetzung mit der Gesellschaft.
Also ich wehre mich ein kleines bisschen, auch wenn ich selber dazu neige, davon, von einem Zusammenbruch der Linken zu reden, weil man natürlich bei allem sehen muss, dass das, was es an Opposition hierzulande gibt, schon noch von, im Wesentlichen von außerparlamentarisch linken Gruppen oder verwandten Bewegungen getragen wird. Sei das jetzt von Gruppen der aus der Behindertenbewegung, der Kampf gegen Euthanasie, sei das jetzt sowas wie die Tag-X-Aktion aus dem autonomen Spektrum, seien das antirassistische Telefons oder unmittelbaren Schutz von Flüchtlingsunterkünften. Es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert. Aber dass das insgesamt auf einem anderen Niveau, und zwar auf einem deutlich kleineren Niveau getragen wird, das hängt, denke ich, teilweise mit der Wiedervereinigung zusammen. Die Wiedervereinigung und alles, was danach passiert ist, ist für mich sozusagen der Anlass. Die Ursachen sind aber selbst produziert, die liegen sehr viel tiefer und die haben eben was damit zu tun, dass linke Politik in ihrer antikapitalistischen Verkürzung sich nicht mehr mit Gesellschaftsphänomenen auseinandergesetzt hat und schon gar nicht mit dem Phänomen der deutschen Gesellschaft und dem, was hier, sagen wir, eine deutsche politische Mentalität seit mehreren Jahrzehnten geprägt hat. Und darauf waren keine Antworten da. Da hatte man wirklich nur sehr schematische Begrifflichkeiten. Und mit einer antikapitalistischen Orientierung kommt man eben in einer Phase, wo sich eine Rechte, die ja nicht zufällig an nationalsozialistische Konzeption, also durchaus auch an so ein wir fühlen uns unterdrückt und von den Herrschenden ausgebeutet Mentalität anknüpft, die ist, liegt bei sowas völlig brach. Die ist plötzlich am Boden, weil ihre traditionellen Möglichkeiten, Bündnisse zu schaffen, zu sagen, Leute, ihr müsst aktiv werden, weil da oben die Schweine sitzen, das geht plötzlich in eine ganz andere Richtung los.
Oliver Tollmein geht davon aus, dass in den letzten Jahren die linke Politik viel zu wenig analytisch gewesen sei. Einfache Schemen wie die oben und wir, guten unten, reichen nicht mehr aus. Die neue rassistische Welle wird ja nicht nur von den militanten Neonazis getragen, sondern hat eine breite Resonanz in der Masse, die Beifall klatscht und sich damit solidarisiert. Inwieweit siehst du da eher die sozial unterdrückten Massen oder eher den rechten Mob?
Den Begriff des Mobs, den ich selber manchmal gebrauche, finde ich eigentlich problematisch, weil er sehr vereinfachend und sehr schematisch wirkt. Du hast dann halt nun mal nicht mehr die da oben, sondern jetzt hast du den Mob, das ist das neue Feindbild und das trifft so nicht zu. Zu sagen, dass diese Leute, die sich ja jeweils einzeln dafür entscheiden, dort Beifall zu klatschen, vielleicht aber gerade zu feige sind, den Molly zu schmeißen, weil es könnte ja doch ein Bulle dazwischen kommen, dass die Opfer sind von irgendwelchen gesellschaftlichen Verhältnissen, das interessiert mich überhaupt nicht. Das mag richtig sein, nur es gibt, denke ich, immer wieder individuelle Verhaltensweisen, da fängt der individualpsychologische Hintergrund, der verliert da völlig an Interesse. Mich interessiert beispielsweise nicht, was der individualpsychologische Hintergrund eines KZ-Wärters ist, warum der das geworden ist. Das ist in dem Moment, wo es mir um das Verbrechen geht, das dort begangen wird, ist das eine absolut untergeordnete Frage. Also es gibt so diese linke Politik, die ihren Materialismus darin verkürzt, für alles Ursachen finden zu wollen, um das erklären zu können. Die vergisst, dass es immer auch eine andere Seite gibt, dass also es manchmal gesellschaftliche Situationen gibt, größere Situationen, in denen tatsächlich die individuellen Motive nicht mehr das Entscheidende sind, wohl aber individuelle Entscheidungen. Also jeder dieser Menschen hätte eine Alternative, er bräuchte dort nicht Steine zu schmeißen, das ist nicht aus seiner individuellen Unterdrückungssituation erklärbar und schon gar nicht zwangsläufig. Und von daher ist der Opferstatus dieser Leute, obwohl die möglicherweise gerade aus ihrer Wohnung rausgeflogen sind oder so, der ist völlig unerheblich, weil er blendet eben aus, dass es andere Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Er wirkt unheimlich determinierend. Ne? Und das finde ich das Problem. Und deswegen möchte ich in so einer Situation auch eine Grenze ziehen. In dem Moment, wo sich diese Leute da hinstellen oder wo sie am Stammtisch Judenwitze reißen oder Behindertenwitze oder sonst was, in dem Moment sind das für mich auch keine potenziellen Bündnispartner, sondern sind Leute, die ich erstmal ganz entschieden bekämpfe, weil sie Feinde sind. Sie sind Feinde einer humanitären und emanzipatorischen gesellschaftlichen Situation. Das ist das Bestimmende in der Situation. Sie haben die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden. Und das muss, denke ich, in den Vordergrund gerückt werden.
Oliver Tollmein sieht hinter der Fremdenfeindlichkeit einen großen gesellschaftlichen Kontext.
Und ich denke, man muss sehen, was der gesellschaftliche Kontext ist. Und der gesellschaftliche Kontext in Deutschland ist der, dass man sagt, wir als Deutsche, ne, wir sind hier zu Hause, Wir sind eine der reichsten Nationen der Welt, wir wollen das bleiben, uns ist es immer gut gegangen und soll es auch weiterhin gut gehen. Und es gibt, denke ich, so ein beherrschendes Moment in der deutschen Politik, dass ein sehr großer Teil dieser Bevölkerung hier meint, irgendwie sind wir betrogen worden. Uns geht es eigentlich viel schlechter, als wir das verdienen. Und da suchst du natürlich Schuldige für. Und da wird dir eine Gruppe von Schuldigen angeboten, gegen die du dich prima zur Wehr setzen kannst, wo du noch nicht mal einen draufkriegst, sondern wo du in der Regel auch noch auf Zustimmung setzen kannst, nämlich Flüchtlinge. Und dann ist das, denke ich, in der Tradition deutscher Politik, in der das ja auch immer wieder so gelaufen ist, dass du Sündenböcke gesucht hast, diese Sündenböcke sind getreten, geschlagen, verjagt, verbrannt und ermordet worden, ist es... Also knüpft es an was an, das knüpft an was an, was da ist und was ja auch durchaus unterstützt worden ist, auch jetzt hier im Zuge der Wiedervereinigung sehr lange. Also, diese Anti-Flüchtlingspolitik, da kommt ja, sag mal so, das Ressentiment von Leuten, denen es schlecht geht, und das Ressentiment von der regierenden Politik, die von was ablenken will, das trifft da ja perfekt zusammen. Und es ist doch klar, dass das eine hohe Überzeugungskraft hat, eine hohe praktische Überzeugungskraft, keine theoretische, aber praktisch wirkt es doch sagenhaft, zumal es unheimlich wenig Gruppierungen gegeben hat und Leute gegeben hat, die sich da vehement dagegen gestellt haben. Es ist den Leuten ja auch nicht gesagt worden, ihr könnt keine Flüchtlinge verbrennen, sondern es ist ihnen gesagt worden, nach 2 Jahren, nachdem sie das gemacht haben, keine Flüchtlinge verbrennen, nicht weil das falsch ist, sondern weil das dem Ansehen Deutschlands schadet. Also es ist, sag mal, aus zweckopportunistischen Gründen hat man gesagt, jetzt müssen wir damit aufhören. Nicht etwa, weil man sagt, das ist an sich ein falscher Weg. Es ist gerade nicht opportun.
Du hast jetzt eben gerade nochmal ein neues Stichwort geliefert, die Ressentiments der Parteien, der Regierung. Nun, wenn man sich das betrachtet, hat es da ja innerhalb dieses Parteienspektrums auch einen ziemlichen Rechtsruck gegeben, einmal innerhalb der Bundestagsparteien, vielleicht mit Ausnahme von PDS oder ich weiß nicht, vielleicht kann man die auch mit einbeziehen. Zum anderen sind aber in diversen Parlamenten rechtsradikale Parteien eingezogen und es, laut Umfragen werden wohl auch im nächsten Bundestag wird wohl auch eine rechtsradikale Partei einziehen, und überall im Lande organisieren sich Neofaschisten. Ist das jetzt auch eine Entwicklung, die dich jetzt eher überrascht hat oder die sich eigentlich schon abgezeichnet hat 1990?
Naja, schon früher, ne? Also ich meine, die ersten Wahlerfolge rechtsextremer Parteien waren Ende der 80er Jahre, noch vor der Wiedervereinigung in Berlin zum Beispiel. War ja einer der Gründe, weswegen die Antifa-Bewegung noch vor der Wiedervereinigung einen gewissen Schub bekommen hat. Also insofern ist es nicht überraschend. Und wenn man sich anschaut, wie gering sich die Wahlprogramme zum Beispiel der CDU und der Republikaner heute noch unterscheiden, dann ist es auch klar, dass die natürlich auf was aufbauen können. Die sind auch nicht gesellschaftlich geächtet, auch wenn das immer so getan wird, sondern die bauen auf dem Konsens. Das sind eigentlich Parteien, die sich im Durchschnitt des deutschen Parteienspektrums nicht gravierend von den anderen unterscheiden. Damit sind sie wählbar geworden, ne? Weil sie auch sagen, also wir bekämpfen Kriminalität dann auch wirklich ganz richtig. Ne, mit so einer Kopfab-Mentalität, nicht nur so zögerlich wie die CDU, die sich nicht mal richtig traut, für die Todesstrafe zu sein. Also das ist eigentlich erklärlich. Man muss auch sagen, diese Parteien leben natürlich nur davon, dass ihre Parolen auch einen ziemlichen Widerhall finden. Und zwar nicht, obwohl es diese rechtsextremen Gewalt und Straftaten gibt, sondern weil. Ne, weil auch das Klima, dieses opportunistische Klima nach rechts in der Gesellschaft insgesamt unterstützt und verstärkt. Und ich denke, das ist das ganz Entscheidende. Und es gibt zurzeit eigentlich keine Partei, nicht mal die Grünen, die dagegen wirklich eine massive, entschiedene und konsequente Politik betreiben. Wenn ich mir überlege, es wird jetzt von Seiten der Grünen eine Schwarz-Grün-Diskussion angezettelt, ne? Weil man sagt, ja, in umweltpolitischen Fragen ist man sich doch zum Teil ganz einig. Und dann schaue ich mir an, was die CDU für eine Politik gegenüber Ausländern macht. Und du hörst von den Grünen nichts. Oder sie machen dort, wo sie in der Regierung sind, diese Politik de facto mit. Ne? Also ich denke, das sind die Sachen, wo man wirklich sieht, das sind wirklich katastrophale Entwicklungen. Und deswegen kann man sagen, im Augenblick ist es gibt faktisch keine parlamentarische Opposition mehr in Deutschland. Man hat nicht direkt eine große Koalition erklärt, aber es ist eine Abschaffung der parlamentarischen Opposition in Deutschland. Und ich denke, das ist eine Entwicklung, die wirklich ans Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre strukturell an vielen Punkten erinnert. Und ich denke, damit muss man sich wirklich auseinandersetzen. Und es gibt im Augenblick eben leider auch sehr, sehr wenig Ansatzpunkte für eine außerparlamentarische Opposition, die, sag mal, dem was entgegensetzen könnte. Aber das, denke ich, muss unser Ziel in den nächsten Jahren sein.